Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Schmidt. Zu Beginn der Sendung hören Sie einen Vortrag zum Thema Zeitgeschichte. Wir waren für Sie unterwegs und wir wurden fündig. Und zwar in der Stadtbibliothek Erlangen. Wir durften dort exklusiv den Vortrag des wissenschaftlichen Mitarbeiters an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Herrn Julius Scharnetzky, aufzeichnen. Sie hören heute den ersten Teil davon. Julius Scharnetzky referierte zum Thema die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen und die nationalsozialistischen Krankenmorde. Ein Stichwort ist auch NS-Euthanasie. Der Referent spricht über ein dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte. Zwischen November 1940 und Juni 1941 werden über 900 Patientinnen und Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen im Rahmen der sogenannten Aktion T4 in die Tötungsanstalten Sonnenstein und Hartheim verlegt. Diese Medizinverbrechen wurden genau geplant und organisiert und ideologisch gestützt. Die NS-Parteimitglieder und Propagandaführer griffen dabei auf Gedanken und Einstellungen zurück, die schon Jahrzehnte vor der Machtübergabe an Hitler nicht nur in Deutschland, sondern in vielen weiteren Ländern bekannt waren. Doch die Nazis gingen einen Schritt weiter. Ein Bild des Grauens bietet sich jedem, der zu diesem Thema recherchiert. Man wird sehr schnell fündig. Aus nahezu jedem bayerischen Dorf wurden Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen von den Nazis eliminiert. Hören Sie jetzt den ersten Teil des Vortrags von Julius Scharnetzky zum Thema Heil- und Pflegeanstalt Erlangen und die nationalsozialistischen Krankenmorde.
Zeitgeschichte. Sprechen über den Nationalsozialismus ist immer ein bisschen eine Herausforderung. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren und man kommt manchmal nicht umhin, Begriffe zu verwenden, um Dinge zu erklären, die aus der damaligen Zeit stammen, weil wir sie heute auch schlecht in unsere Sprache überführen können. Ich versuche immer, das so gut wie möglich zu vermeiden, aber manchmal ist es auch nicht möglich in dem Sinne. Und Sie sehen mir das bitte nach und sehen solche Wörter immer in Anführungszeichen. Ja, also es ist für mich nicht Realsprache, aber es ist die Sprache der Zeit. Die gegenwärtige Lage macht die Verlegung einer großen Zahl von Kranken notwendig. Im Auftrag des Reichsverteidigungskommissars ordne ich die Verlegung von 120 Kranken aus ihrer Anstalt an. Die Verlegung wird voraussichtlich am 29. Oktober 1940 erfolgen. Wegen der Auswahl und Abholung der Kranken, die in meinem Auftrag erfolgt, wird sich die gemeinnützige Krankentransport GmbH in Berlin bzw. deren Transportleiter mit Ihnen ins Benehmen setzen. Zitat Ende. Schreiben macht Dr. Walter Schulze, der ist Leiter der Gesundheitsabteilung im Bayerischen Ministerium des Inneren, den Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen, Dr. Einzle, über den Abtransport der Erlanger Patientinnen bekannt. Am 1. November 1940, also einige Tage später als angekündigt, verlässt dann der erste Transport mit 122 Menschen die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen mit dem Ziel Sonnenstein bei Pirna. Bis zum 24. Juni 1941 folgen 6 weitere Transporte. Insgesamt werden 907 Personen, 347 Männer und 560 Frauen im Rahmen der sogenannten Aktion T4 in den Tötungsanstalten Sonnenstein und Hartheim ermordet. 2 Monate nach dem letzten Transport aus Erlangen lässt Adolf Hitler die Mordaktion am 24. August 1941 überraschend einstellen. Es ist die erste systematisch geplante Mordaktion im Nationalsozialismus. Ich finde, das ist auch wichtig, nochmal sich in Erinnerung zu rufen. Wir haben immer die Shoah vor allen Dingen im Blick, aber der Mord an Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen ist der erste Massenmord, der organisiert wird. Die Erbgesundheitspolitik ist zwar bereits seit 1933 und der Machtübergabe an die Nationalsozialisten zentrales Element ihres politischen Programms. Der Mord allerdings liegt zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb des Vorstellbaren und ist auch keine erklärte Absicht. Wir müssen also daher fragen erstmal, wie kommt es dazu? Und darum soll es jetzt gehen, dass ich erstmal Ihnen über die Entstehungshintergründe berichten möchte, um das, was dann in Erlangen passiert, zwischen 1940 und 1945 einordnen zu können. Und dafür müssen wir tatsächlich einige Jahrzehnte zurückgehen, nämlich in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ich verspreche, das wird hoffentlich kein zu langer Exkurs werden, aber es ist wichtig für das Verständnis. Und die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist für die Zeitgenossinnen eine Phase, in der sie eigentlich feststellen müssen, dass soziale Strukturen und ein Erfahrungshorizont, der über Jahrhunderte gewachsen war, buchstäblich über Nacht wegbricht. Nämlich durch Industrialisierung und Landflucht sich das soziale Gefüge der Gesellschaft enorm verändert. Folgen sind Massenarmut bei Elendung, auch Massenarbeitslosigkeit. Also man sieht sich auf einmal mit einer Vielzahl an sozialen Problemen konfrontiert, die es so vorher gar nicht gegeben hatte. Und wie das ist in Krisensituationen, man sucht nach Lösungen und die Heißversprecher in dieser Situation sind die neuen, sind die Naturwissenschaften, die damals gerade die Blüte erfahren, vor allem die biologischen Wissenschaften. Und sie versprechen nicht nur Erklärung, sondern auch Lösungsansätze für die sozialen Veränderungen der Zeit. Damit einhergeht auch, dass ein christliches Weltbild so ein Stück weit abgelöst wird, vor allem das christliche Bild auf den Menschen. Der Mensch gilt nicht mehr länger als Abbild Gottes. Stattdessen definieren Wissenschaftler und Sozialpolitiker eine rassische und soziale Rangordnung auf der Basis der menschlichen Erbanlagen. Anhand von Herkunft, Hautfarbe sowie sozialer Stellung bemessen sie den Wert eines jeden Menschen für die Gemeinschaft. Und da die Erbanlagen nun mal unabänderlich sind, verdammen sie damit bestimmte Menschen zu unabänderlicher Degeneration. Zentral für die Wissenschaftler der damaligen Zeit ist, dass die Menschen, die gemäß dieser Denkweise als rangniedrig definiert werden, angeblich zu einer überproportionalen Fortpflanzung neigen würden. Anders als in der Natur, so die Vorstellung der Zeitgenossinnen, würden diese Menschen nicht aussterben, sondern durch moderne Medizin und Armfürsorge vielmehr gestärkt werden und sich auf Kosten der gesunden, wertvollen Mitglieder der Gemeinschaft, wie man sie nennt, fortpflanzen. Also es findet eine Aushebelung des natürlichen Selektionsprinzips statt, das über kurz oder lang zu einer Schwächung jeder Gesellschaft führen würde, so die Vorstellung. So würde es kommen, der Untertitel eines Propagandaplakats, das zwar aus den Jahren 1938 erst stammt, aber eigentlich ganz gut illustriert, was man schon eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für eine Vorstellung hatte. Also Sie sehen, am Anfang geht man davon aus, dass Menschen, die als erbgesund gelten und die als erbkrank gelten, ungefähr zu 50-50 in der Gesellschaft vorhanden wären. Sogenannte erbkranke Menschen würden 4 Kinder bekommen, die sogenannten erbgesunden lediglich 2. Und nach 120 Jahren wäre das das Ergebnis der Gesellschaft. Und es ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Zeit der Nationalstaaten. Das heißt, man geht auch davon aus, dass man den Kampf im System der Nationalstaaten nur dann gewinnen kann, wenn man eine gesunde Bevölkerung hat. Also es geht darin um nicht nur das Überleben der Gesellschaft, sondern wirklich auch um die Existenz zwischen den einzelnen Staaten. Das Ziel ist, eine vernunftorientierte Sozialpolitik zu etablieren, die das eigene Überleben, das Überleben des eigenen Staates und der eigenen Gesellschaft ermöglicht. Was passiert in diesem Zuge ist, ab Beginn des 20. Jahrhunderts, dass in mehreren Ländern Gesetze erlassen werden, die das Recht auf Fortpflanzung bestimmter Bevölkerungsgruppen einschränken, aber beispielsweise in den USA auch ihre Zuwanderung beschränken. Also es geht nicht einzig und allein nur um Fortpflanzung. Hintergrund ist, dass zukünftige Generationen auf diese Weise von der vermeintlichen Belastung alles Erbkranken befreit werden sollten. Die Opfer dieser Politik sind zum einen Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, aber auch Angehörige sozialer Randgruppen, also wirklich die Schwächsten der Gesellschaft, deren Rechte will man preisgeben. Es ist die eine Seite dieser Sozialpolitik. Die andere Seite der Sozialpolitik ist, dass man versucht, diejenigen, die als erbgesund gelten, als wertvoll für eine Gesellschaft gelten, bei der Fortpflanzung stärken will. Was tut man? Aufklärung. Also es gibt in der Zeit eine ganze Reihe von Hygieneausstellungen beispielsweise, die durch das Land touren. Aber auch es soll gefördert werden. Im Nationalsozialismus, Sie haben das schon gehört, denke ich, das Mutterkreuz oder Ehestandsdarlehens, das sind alles Formen dieser Stärkung der sogenannten erbgesunden Menschen. Das ist wichtig nochmal zu sehen, es ist eine weltweite Bewegung, es ist eine Bewegung in den westlichen Industrieländern und Deutschland ist da eigentlich relativ spät dran und hängt so ein bisschen hinterher. Das ändert sich erst 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und vor allen Dingen der Erfahrung des Verlusts von etwa 2 Millionen Soldaten. Und zu diesem Zeitpunkt wird wieder stärker über Geburtenregulierung diskutiert. Weite der Teile der Bevölkerung auch wirklich über das gesamte Parteienspektrum hindurch befürworten Geburtenregulierung. Das hat zum einen natürlich mit diesen hohen Todeszahlen zu tun, zum anderen aber auch mit den wirtschaftlichen Krisen und den politischen Wirren der noch jungen Demokratie und eine sozialstaatliche Demokratie ist, die aber irgendwie nicht das einlösen kann, was sie verspricht. Und wichtig aber zu sehen ist, dass es bis 1933 in diesem Bereich bei Konzepten in Deutschland bleibt. Die Demokratie ist darin nicht stark genug, dass sie wirklich schon solche Konzepte wirklich auch umsetzen kann in die Realität. Aber wichtig ist, dass diese erste Phase der Radikalisierung in Deutschland nach 1918 zentral ist für das, was in Deutschland ab 1933 passiert. Auch wenn es da sicherlich natürlich Unterschiede gibt, das will ich gar nicht sagen. Ich will das nicht gleichsetzen, das ist auch nochmal wichtig zu sehen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt es aufgrund der Industrialisierung und Landflucht zu massiven Rissen im sozialen Gefüge der Gesellschaft. Viele verlieren ihre Jobs und die Massenarmut wird zu einem flächendeckenden Phänomen. Das christliche Weltbild und das christliche Bild auf den Menschen werden von den Naturwissenschaften, fast hätte ich gesagt, überholt. Der Mensch gilt nicht mehr länger als Abbild Gottes. Von den Wissenschaftlern wird nun eine soziale und rassische Rangordnung aufgrund der Erbanlagen erstellt. Herkunft, Hautfarbe, soziale Stellung in der Gesellschaft bestimmen nun mehr und mehr den Wert eines Menschen für die Gesellschaft. Die sogenannte Geburtenregelung wird von nahezu allen politischen Parteien als probates Mittel angesehen, um die erbgesunden Menschen in der Gesellschaft zu stärken und deren Anteil in der Gesamtbevölkerung zu erhöhen. Bis 1933 bleibt es in Deutschland bei negativ-eugenischen Konzepten zu diesem Thema, doch danach wird vieles auch in die Praxis umgesetzt, was auf dem Nährboden der Radikalisierung seit 1918 gewachsen ist. Und, wer hätte das gedacht, es wird noch radikaler.
Während also weite Teile der Bevölkerung auch über Geburtenregulierung, Sterilisation ist da vor allen Dingen der Begriff diskutieren, geht eine kleine Gruppe von Intellektuellen noch einen Schritt weiter, die aber tatsächlich wirklich in der Minderheit sind. Aber ich finde es wichtig, deshalb nenne ich es auch. Und zu ihnen zählen der Leipziger Strafrechtler Karl Binding und der Freiburger Psychiater Alfred Hoche. Sie veröffentlichen 1920 die Schrift Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens und sprechen sich für die Legalisierung der fremdbestimmten Tötung von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen aus. Und eine Passage in diesem Buch habe ich Ihnen an der Wand mitgebracht. Also ich denke, man hätte viel zitieren können, aber das wollte ich Ihnen ersparen. Das hat nur diese eine Passage. Aber wir werden vielleicht eines Tages zu der Auffassung heranreifen, dass die Beseitigung der geistig völlig Toten kein Verbrechen, keine unmoralische Handlung, keine gefühlsmäßige Rohheit, sondern einen erlaubten, nützlichen Akt darstellt. Also das 1920, Binding und Hoche. Von der Argumentation her gibt es eigentlich zwei große Stränge bei den beiden, nämlich zum einen der Aspekt des Mitleids, also es geht um Nächstenliebe, wenn Sie so wollen. Man sollte Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen von ihren Leiden erlösen. Binding und Hoche sprechen ja ganz oft von leeren Körperhöhen, von geistig völlig Toten, wie Sie da ja auch schreiben. Also Sie sehen wenig Mensch in dem Gegenüber. Und die zweite Argumentationslinie neben dem Mitleid sind ganz klar wirtschaftliche Erwägungen. Also die Frage, für wen soll der Staat Sozialleistungen aufwenden? Gerade in Zeiten, wo wenig finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Wichtig nochmal, diese Forderung auf eine fremdbestimmte Tötung bei Binding und Hoche, das ist nur eine relativ kleine Gruppe innerhalb der deutschen Gesellschaft. Der Deutsche Ärztetag lehnt fremdbestimmte Tötung vehement ab, befürwortet aber Sterilisation. Aber wichtig ist, dass dennoch diese Debatte eine Wirkmächtigkeit hat, weil sie diese Debatte in die Gesellschaft hineinträgt und vor allen Dingen auch dazu führt, dass die Grenze zwischen Sterbehilfe und Mord zunehmend verschwimmt. Und das ist etwas, wovon die Nationalsozialisten sehr massiv profitieren. Also auch wenn Sie sich die Schrift von Benjamin Hocher angucken, die Sprache anschauen, das Vokabular, das finden Sie dann alles eins zu eins auch im Nationalsozialismus wieder. Bis 1933, bis zum 30. Januar, zur Machtübergabe der Nationalsozialisten, bleibt es in Deutschland bei negativ-eugenischen Konzepten. Das hatte ich schon gesagt. Wichtig nochmal bitte, sich zu verinnerlichen.
Die fremdbestimmte Tötung sogenannter Erbkranker wird in den 1920er Jahren nur von einzelnen Menschen diskutiert und gefordert. Der Deutsche Ärzterat lehnt in den 1920er Jahren fremdbestimmte Tötung vehement ab, befürwortet aber die Sterilisation. Jedoch bieten die Diskussionen und Debatten darüber den Nationalsozialisten nach der Machtübergabe 1933 ein ideologisches Gedankengerüst. Die verworrenen Gedanken und Ansichten Einzelner führen hier, wenn auch zeitversetzt, zum Massenmord. Das ist ein schweres Thema, das weiß ich, es ist mir bewusst, aber es ist hörenswert. Und mehr dazu hören Sie in den nächsten Sendungen. Jetzt geht es aber weiter mit einem Interview. Martin Saal war bei mir im Studio und wir sprachen über das Traditionsschiff Elida. Im Sommer ist die Elida bei Hafenfesten in vielen Orten der Ostseeküste zu sehen. Sie liegt an der Pier im Hafen und dient Kirchen und Freikirchen als attraktive Kulisse für christliche Aktionen oder als Bühne für kreative Events. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview. Mein Interviewpartner heute, Martin Saal, herzlich willkommen.
Ja, hallo, hier ist Martin Saal.
Martin ist heute bei uns und er möchte von seinem Dienst auf der Elida berichten. Martin ist mit einem Traditionssegler unterwegs auf der Ostsee überwiegend und verkündigt ja in diesem Rahmen auch das Evangelium. Ich möchte von Martin erstmal wissen, einfach Hintergrundinformationen, wann wurde dieses Werk gegründet, wer hat damit angefangen, auf der Ostsee unterwegs das Evangelium zu verkündigen und ja, wie kam es denn dazu?
Manchmal ist das wie ein Traum, nicht wahr? Man ist mitten in der Arbeit und fragt sich, wie hat das denn angefangen? Und dann denkt man so zurück, wie es angefangen hat, aber lange davor hat Jesus schon die Weichen gestellt, dass es so werden könnte. Und ich müsste in meine Kindheit gehen, wo mein Vater mit uns immer in Häfen Schiffe angeguckt hat, wo er immer ein kleines Bötchen am Start hatte, wo er uns die Liebe zum Meer weitergegeben hat. Ja, wir waren auch oft in Schweden. Wir waren 5-mal im Jahr mit der Familie in Schweden und haben dort Urlaub gemacht, meistens bei Freunden. Später hatten wir ein Sommerhäuschen in einem Ort, in dem das schwedische Missionsschiff Elida festgemacht hatte und ein Missionseinsatz stattfand, Brückmöte, so nennen die das, ein sozusagen Kai-Treffen, flach übersetzt. Und dort hat er dann den Taren Abrahamsson getroffen, der von Jesus erzählt hat, aber keine Predigten, sondern Geschichten, was er mit Jesus erlebt hat. Und dazwischen waren junge Leute, die gesungen haben, Musik gemacht haben mit Instrumenten, voller Begeisterung. Und das fand mein Vater klasse. Da wollte er mitmachen. Ein bisschen Schwedisch konnte er auch, aber meiste Zeit war er in Deutschland. Und dann hat er an Bord Kontakte mit dem Kapitän geknüpft und hat dann gefragt, gibt es sowas in Deutschland? Habt ihr so ein Netzwerk, dass du mir einen Kontakt geben kannst, dass ich in Deutschland da mitmache? Das ist so großartig, was ihr hier macht. Und ich habe auch Liebe zu Schiffen und Liebe zum Meer und Liebe zu Jesus. Und das zusammenzubringen, da möchte ich gerne mitmachen. Der Taran Abrahamsson sagte dann zu ihm, da muss der Herr erst noch einen Bruder erwecken oder eine Schwester. Da gibt es in Deutschland noch gar nichts. Aber vielleicht bist du derjenige, den der Herr erwecken will, das ins Leben zu rufen.
In welcher Zeit sind diese Gespräche oder hat dieses Treffen stattgefunden? Wann war das?
Oh ja, das war schon in den 80er Jahren. Ich weiß nur, danach ging mein Vater und hat andere Schiffe angeguckt, Holzsegelschiffe. Und er hat immer darauf geachtet, dass er ein Deck war, wo man drauf stehen kann zum Singen. Er hat die Schiffe mit ganz anderen Augen, nach ganz anderen Kriterien angeguckt. Und wir waren immer dabei und dann hat er sich auch 1981 ein Schiff in Hamburg, in Hamburg-Harburg, in einem Hafen gekauft. und hat das dann überführt in die Ostsee. Das war 1981 rum. 1983 hat er das gekauft und dann haben wir das überführt in die Ostsee.
In die Ostsee, aber die war ja damals noch nicht frei, also nicht alle Häfen war ja dann zugänglich. Deutschland war ja noch geteilt bis Ende der 80er.
Ja, das stimmt. Wir wussten gar nicht, was für ein herrliches Seegebiet der Osten hat. Wir kannten unsere Kieler Bucht und wir waren in der Nähe von Kiel ansässig. Wir haben in Ostholstein gewohnt und das Schiff hat zuerst in Kiel gelegen. Schwentinehafen nennt sich das, wo der Fluss Schwentine in die Kieler Förde mündet. Und dort hatte mein Vater dann einen Heimathafen gefunden, nach 4 Jahren Umbau allerdings. Er hat in Heiligenhafen das alleine umgebaut. Auch da weiß ich nur vom Erzählen, mein Vater hat das ohne mich gemacht. Ja, und dann hat er die ersten Missionseinsätze gemacht, 1987. Mit Jugendgruppen aus der lokalen Gemeinde. Er hat in einem Freizeitheim gekocht, hatte dann die Zivildienstleistenden gefragt, ob die ihre Jugend einladen, um da mal eine Seefahrt zu machen und ein bisschen Musik zu machen. Und dann hat er zwischen den Liedern dann Geschichten erzählt, so wie er das bei Taren Abrahamson gesehen hat, gehört hat. Geschichten, was er mit Jesus erlebt hat, was er mit seinem Schiff erlebt hat. Ab und zu hat er jemanden rangekriegt, der von seinem Glauben erzählt hat, wie er Jesus kennengelernt hat, wie er mit Jesus angefangen hat zu leben, wie das Leben sich dann verändert hat. Und dann gab es wieder Musik.
Wie war das mit den Häfen der ehemaligen DDR? Wann durftet ihr da rein? Ich spreche jetzt von Rostock, Sassnitz, Wolgast und so weiter.
Ja, mein Vater war ein Pionier und ein Abenteurer. Das war unglaublich. Er hat immer nach neuen Dingen gestrebt und nach Veränderung. Und er wollte mit seinem Schiff sehr schnell in den Osten und ist dann... Später hatten wir in Großenbroder Fähre einen Liegeplatz, das ist genau im Fehmarnsund, und ist dann von dort aus rübergefahren nach Wismar. Ich meine, das war 1991, wo er rübergefahren ist. Da waren die Grenzen quasi schon gefallen. Es gab noch Patrouillenboote, die haben ihn dann begleitet. Die Kaianlagen, die waren alle runtergekommen, nicht so wie im Westen, schöne Yachthäfen. Da ist er hingefahren. Er hatte auch keinen Gemeindekontakt. Er ist da hingefahren und hat gesagt, Gott, hier bin ich, gebrauche mich.
Wie hat die Bevölkerung eigentlich in den Häfen in Ostdeutschland das Evangelium aufgenommen? Ich meine, in Ostdeutschland war es ja auch so, dass es sehr, sehr wenige Gemeinden gab und ja die christliche Arbeit auch ja unterdrückt wurde oder es den Christen schwer gemacht wurde, den Glauben zu bekennen. Wie war das dann damals in den Häfen, als ihr da in den 90er angekommen seid?
Ja, wie das damals war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich da nicht mitgefahren bin. Also nicht mit der ersten Fahrt. Aber ich war ja später, als ich dann hauptamtlich die Elida-Arbeit geführt habe in Osten und habe eine bezeichnende Aussage von einem Pastor aus Wismar bekommen, der hat gesagt, Martin, viele sind gekommen und haben mir große Sprüche gemacht, haben mir großartig das Evangelium verkündet und sind dann wieder weg und waren niemals wieder gesehen. Aber ihr kommt jedes Jahr treu wieder und darum arbeite ich gerne mit euch zusammen. Das hat was damit zu tun, so mit Missionar. Ein Missionar lebt unter den Ureinwohnern, mit den Ureinwohnern. Der versucht, die zu verstehen, mit ihnen zu leben. Und das haben wir versucht, natürlich nur punktuell, wenn wir dann ein Wochenende oder eine Woche mal in einen Hafen gefahren sind. Aber wir haben uns die meiste Zeit schon im Osten aufgehalten, als dann die nach der Wende... Und haben gesehen, wie die Häfen immer schöner und besser und hübscher wurden. Wir haben uns auf Hafenfeste angemeldet, dass wir da von einem Hafenfest zum anderen mit der Bevölkerung in Kontakt kamen. Und tatsächlich waren etliche Gemeinden sehr schwerfällig und wir waren ein Dorn im Auge, weil wir zu offensiv waren. Ein Pastor hat mir mal gesagt, Martin, ihr... macht das hier so offensiv und dann fahrt er ja wieder. Aber ich muss hier bleiben und ich muss mir dann die Anfeindung anhören. Aber wir haben uns dazu entschieden, weiterhin so offensiv zu sein, weil Anfeindungen, ja, wenn die geschehen, denken wir sind auf dem richtigen Weg, weil die Bibel zeigt uns diesen Weg, dass wir das Evangelium verkünden und dann geschehen Anfechtungen, Anfeindungen und schlimmere Dinge.
Wie läuft eigentlich so ein Wochenturn bei euch ab, wenn man jetzt zu euch an Bord kommt? Was wird gemacht? Also wie wird man eingewiesen, wenn man jetzt keine Segelerfahrung hat? Wie verhält man sich an Bord? Was kriegt man damit an Informationen zum Start?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil bei uns Christen aus ganz Deutschland kommen, die viele haben keine Erfahrung, keine Segelerfahrung, die meisten nicht. Und dann kommen viele mit der Bimmelbahn an und sind den ganzen Tag unterwegs gewesen und kommen dann frühen Abend an oder am Nachmittag und sind dann am Montagabend bei uns, kriegen ihre Koje gezeigt, da können sie ihr Gepäck reinstellen und dann gibt es ein Essen, ein gemeinsames. Da haben wir schon mal die erste Gemeinschaft, Tischgemeinschaft, wo wir uns vorstellen. Dann sage ich die Bordgepflogenheiten und wir können dann den Abend so ausklingen lassen. Am Dienstag machen wir eine Sicherheitseinweisung und werden dann nach der Sicherheitseinweisung und nach einer kurzen Leineneinweisung in See stechen. Und von Montag bis Donnerstag haben wir Zeit für uns, für Teambuilding, Coaching, das Schiff kennenlernen, uns kennenlernen, Gott kennenlernen. Und dann kriegen wir alles gezeigt, was wir brauchen, um das Schiff sicher zu führen. Und auch, um Gäste an Bord zu haben. Denn wenn wir dann am Donnerstagabend in die Häfen gefahren sind, haben wir die Gemeinden getroffen und danach haben wir christliche Aktionen gemacht. Zum Beispiel eine kostenlose Rundfahrt mit christlichem Programm, wo wir dann für 2 Stunden bis zu 50 Gäste an Bord hatten. Da muss jeder Handgriff beim An- und Ablegen sitzen. Da muss jeder wissen, wie man Menschen begegnet, wie Gastfreundschaft funktioniert und so weiter und so fort. Und dafür reicht eine Woche aus. Manche sind dann auch 2 Wochen oder 3 Wochen geblieben. Aber eine Woche reicht für die meisten aus, um in den Betrieb zu kommen. Und was das Segeln angeht, wenn wenig Wind ist, setzen wir viel Segel. Wenn viel Wind ist, setzen wir wenig Segel. Wir müssen ja kein Rennen gewinnen, sondern wir wollen miteinander arbeiten und leben, um miteinander kennenzulernen. Und da ist das ideal für, dass wir so Segelarbeiten und Leinenarbeiten haben.
Also die Leute, die an Bord kommen, die bekommen eine erste Information, wie so ein Schiff überhaupt funktioniert, so ein Segelschiff. Vielleicht kannst du jetzt für unsere Hörer auch ein paar Informationen rausgeben, wie denn dein Segelschiff aussieht, wie groß, wie viele Segel und so weiter, dass sie auch ein Bild bekommen, einen Eindruck bekommen.
Ja, das ist ein 40-Tonner, kann man sagen. Das wissen wir von den LKWs, 40-Tonner kennen wir. So schwer ist mein Schiff, so groß ist die Wasserverdrängung. Das Schiff hat 20 Meter Länge ungefähr und 5 Meter Breite und 2,30 Meter Tiefgang. Auch die Durchfahrtshöhe ist wichtig, wenn wir unter einer Brücke durchfahren, dass wir wissen, 20 Meter muss das schon haben, die Brücke, sonst hakt es. Ja, und dann haben wir 15 Kojen, dürfen aber 18 Leute mitnehmen, weil wir noch 3 Notkojen haben. Aber wir haben immer so eine gute Größe zwischen 10 und 14 Leuten, wo wir dann gut am Tisch sitzen können, der in Wolgast von einem Bruder extra für uns gebaut wurde, ein Multifunktionstisch, den wir ausziehen können, von einer Seite des Schiffes bis zur anderen Seite. Also der geht dann von Backbord nach Steuerbord und da können wir dann mit fast 20 Leuten um den Tisch rumsitzen in einem engen Raum. Ja, und wir haben 180 Quadratmeter Segelfläche an 5 Segeln, die wir dann nacheinander setzen können. Wenn wir ein Segel setzen, dann funktioniert das nicht auf Knopfdruck, sondern da gibt es eine Einweisung für jeden Einzelnen. Erst eine ganze globale Einweisung und dann eine spezielle Einweisung. Und jeder bekommt eine Leine und manchmal müssen 2 Leute eine Leine bedienen, weil wir alles mit Muskelkraft machen. Und wenn wir dann 60 Quadratmeter Segelfläche setzen und bedenken, dass ein Quadratmeter 600 Gramm wiegt und dann das Eisen, was da dran ist und das Holz, was man mit hochzieht, da muss man schon bei Winddruck ganz schön Kraft aufwenden. Und so haben wir immer Teamwork an Bord. Wir machen alles im Team und da muss man mehr reden, mehr erklären. Aber man kommt sich auch extrem nahe und das ist auch gut so. Man wird persönlich, wir haben viele persönliche Gespräche. Wenn wir dann im Rig hängen oder im Klüvernetz, dann gibt es noch viele bewegende Momente, wo wir Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, das Wasser rauschen zu hören, manchen Sonnenuntergang zu genießen. Das Schiff, das fährt aber nicht nur mit Segel, weil im Hafen ist das viel zu behäbig, weil wir ganz viel Platz für die Wände brauchen, dass wir in die Häfen mit unserem Motor fahren, auch ein Schmuckstück von 1950 mit 10 Liter Hubraum und 100 PS. Manch einer hat ein Motorrad mit 100 PS, das ist gar nicht viel. Aber 10 Liter Hubraum, das haben wenige Autos.
Ich denke, dass das Thema Sicherheit auch ein wichtiges Thema ist auf dem Wasser.
Und in den Medien wurde ja bekannt gegeben, dass es letztes Jahr eine Sicherheitsrichtlinie gab, die auch die Traditionssegler, Traditionsschiffe betrifft. Wie hat sich das ausgewirkt auf deine Arbeit und auf die Elida?
Noch hat sich das gar nicht ausgewirkt, außer dass wir wissen, dass wir gar nicht die Geldmittel dafür haben und gar nicht die Kapazitäten, die ganzen Umbaumaßnahmen zu machen. Und das hat uns noch näher zu Gott gebracht, noch tiefer ins Gebet, weil das steht bei uns an erster Stelle, dass wir erstmal beten und mit Gott unsere Wege besprechen und ob wir das überhaupt machen sollen. Und dann geht's weiter. Tatsächlich ist eine neue Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe herausgekommen am 18. März 2018. Die tritt erst in Kraft, wenn man die Abnahme hat. Unsere Abnahme ist Mai 2019 und da hat mir der Gutachter, der an Bord kommt, schon in Aussicht gestellt, dass wir ganz normal unsere Sicherheitsabnahme haben und unser Sicherheitszeugnis dann bekommen, damit wir bis zu 50 Gäste fahren dürfen. Allerdings mit einer langen Liste mit Dingen, die wir dann erledigen müssen. Und da wird es dann spannend. Und da werden wir dann von Gott Wegweisung brauchen und Einheit im Verein, um zu entscheiden, inwieweit wir da mitgehen oder ob wir unser Schiff wieder als Sportboot anmelden und dann nur bis 12 Leute fahren dürfen, aber dann keine Sicherheitsanforderungen, keine Ausrüstungspflicht haben. Dann ist alle Sicherheit freiwillig.
Du Martin, wie ist es eigentlich, wenn man auf dem Wasser nicht mehr vorwärts kommt mit so einem Traditionsschiff, wenn man Probleme hat mit der Technik? Musstest du schon die Hilfe von Seenotrettern in Anspruch nehmen oder hattet ihr vielleicht Schiffbruch erlebt? Vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung einfach berichten.
Oh ja, das ist übel. Wenn ich mit dem Auto eine Panne habe, fahre ich rechts ran und dann rufe ich den ADAC an und dann werde ich abgeschleppt und alles ist in Ordnung. Aber auf See kann ich nicht rechts ranfahren. Darum achte ich penibel darauf, dass alle Systeme in Ordnung sind. Aber das war nicht immer so. Damals sind wir blauäugiger gewesen und losgefahren ohne große Vorkenntnisse. Wir hatten zwar die Scheine, die man braucht, um das Schiff zu führen, aber von der Technik haben wir nicht so viel Ahnung gehabt. Ich erinnere mich an das eine Mal, da sind wir losgefahren und wussten, die Batterien, die sind schnell, die entladen sich von alleine. Und wenn ich länger den Motor nicht starte und auch keinen Landstrom habe, dann gehen die Batterien nicht mehr. Aber dann sind wir nach Kiel gefahren, hatten ruhige See und ich hatte das vergessen. Wir haben den Motor ausgemacht und ein Stündchen gebadet und dann noch gegessen und wollten dann den Motor anschmeißen und die Maschine ging nicht, weil die Batterien leer waren. Dann musste ich den Seenotretter anrufen, damit wir nicht aufs offene Meer treiben und oder an Land, das weiß ich nicht mehr. Und die haben uns dann abgeschleppt. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte nur, dass die mir ein Überbrückungskabel rüberreichen, damit ich meine Maschine starten kann. Aber das wollten die nicht. Die wollten mich nur abschleppen. Und da ist mir klar geworden, dass der rettet, der bestimmt, wie es läuft. Nicht der gerettet wird. Der bestimmt nicht. In unserem Leben, da sehen wir oft viele Menschen und uns selbst, dass wir bestimmen wollen, wie Gott handeln soll. Wir machen Gott Vorschriften, wie er uns retten soll. Aber so funktioniert das bei uns Menschen nicht und so funktioniert das bei Gott auch nicht. Gott sagt uns, wie er uns rettet. Und er gibt uns einen Weg, den wir beschreiten können, um dann Rettung zu kriegen. Und wenn wir im sicheren Hafen sind, dann merken wir, dass wir sicher sind. Und dann merken wir, dass es gut war, auf den Retter zu hören und dem Retter die Leine von dem Retter zu nehmen. Wenn der Seenotretter kommt, dann möchte er auch nicht meine Leine haben, weil die kennt er nicht. Er weiß nicht, ob die gut oder schlecht ist, aber seine Leine, die kennt er. Und seine Leine gibt er mir und sagt, binde die gut fest an deinem Schiff, ich ziehe dich jetzt rein. Das kann auch sein, dass draußen alles prima ist, weil die See ruhig ist, aber ich weiß, dass die See nicht ruhig bleiben wird. Auch in meinem Leben wird die See nicht ruhig bleiben. Es gibt immer stürmische Zeiten und ruhige Zeiten. Wenn ich draußen manövrierunfähig bin, in ruhigen Zeiten, dann ist mein Leben nicht in Gefahr. Aber dann ist es gut, dass ich schnell in sicheren Hafen komme, bevor die stürmischen Zeiten kommen. Insofern bin ich froh, dass die DGZRS, ist die Abkürzung für Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die kommen. Wenn ich die anrufe, dann kommen die immer. Die stellen mir keine unangenehmen Fragen. Martin, hattest du intakte Batterien? War dein Kenntnisstand in Ordnung? Sind die Seekarten für dein Fahrtgebiet in Ordnung? Hast du alles richtig gemacht? Die kommen immer, die fragen nicht danach, sondern wenn ich sage Hilfe, dann sagen die, hier ist meine Hilfe, so sieht die aus, die kannst du haben und keine andere. Und dann werde ich reingeschleppt und das ist ein bisschen peinlich, von den Seenotrettern reingeschleppt zu werden, weil alle sehen, aha, der Missionskutter Elida, der hat ein Problem gehabt. Aber wenn ich im sicheren Hafen bin, dann danke ich den Seenotrettern und werde meine Spende an sie erhöhen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Die Sendung geht hiermit zu Ende. Der zweite Teil des Interviews mit Martin Saal sowie ein weiterer Teil des Vortrags von Julius Scharnetzky ist in der Folgesendung in der nächsten Woche zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt. Es war mir ein Fest mit Ihnen als Hörerinnen und Hörer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, fast hatte ich das vergessen. Zum Schluss dieser Sendung, Gedanken des Heils, tröstende Worte für Menschen, die Trost und Zuspruch brauchen.
Zügigkeit für EU-Bürger.
Fragezeichen.
Gedanken des Heils. 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 Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückfindest, musst du deinen Brüdern Mut machen. Dieser Becher ist der neue Bund Gottes, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Merkt euch gut, was dieser korrupte Richter sagt. Wird Gott nicht erst recht seinen Erwählten zu Hilfe kommen, wenn sie ihn Tag und Nacht anflehen? Wird er zögern? Ich versichere euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren, denn trotz allem bist auch du ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Herzen gut ist. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, »Wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen?« »Keiner, Herr«, antwortete sie. »Gut«, sagte Jesus, »ich will dich auch nicht verurteilen. Du kannst gehen, aber tu es nicht wieder.«
Gedanken des Heils. Heils.